Moin, moin. So großartige Menschen hier, Sonntagmorgen, pennen nicht aus, sitzen in der Kirche. Gut, ist 11 Uhr, ist auch eine clevere Uhrzeit, gebe ich zu. Hilft bestimmt auch dem einen oder anderen, dass er da ist. Aber das Beste ist, Jesus ist da. Und wenn Jesus da ist, dann geht schon ganz schön viel. Vielen Dank auch für die Einladung, für das Vertrauen, Sarah Graziano. Und ich bleibe auch deshalb, weil euer Pastor sich ganz doll auch in unsere Gemeindebewegung investiert. Und ich will das auch einfach ehren und einfach Danke sagen, Graziano, für all die extra Zeit, die du aufwendest, für die Großzügigkeit der Kirche, dich auch hier und da freizusetzen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wunderbares, weil gemeinsam sind wir stark und gemeinsam bewegen wir viel mehr, als wenn wir alleine unterwegs sind. Ich möchte heute eine einfache Predigt halten über eine Eigenschaft, von der ich glaube, dass sie zentral ist, uns nach vorne zu bringen. Und ich möchte die so überschreiben: Du bist mutig. Und wenn man sich fragt, was ist denn Mut, gucken wir erstmal in Wikipedia und dann in die Bibel. Das ist jetzt kein theologisch gutes Setting, aber wir gucken erstmal, was Wikipedia sagt und dann schauen wir, was die Bibel sagt. Aber was die Bibel sagt, ist natürlich wichtiger, aber manchmal hat Wikipedia auch recht, nicht immer. Aber manchmal hat sie recht. So, Wikipedia sagt Folgendes: Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Noch einmal: Mut bedeutet, he loves the details. Good man. Wir packen jetzt ihm seine WhatsApp-Nummer rein für alle die, die sagen, hey, mit dem möchte ich mal abends die Bibel studieren. Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, beispielsweise sich in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Wenn ich jetzt mal das Ganze mit einem Auto vergleiche, da möchte ich dir Folgendes sagen: Mut ist ein Gaspedal, das dich nach vorne bringt, und Angst ist die Bremse. Und nun gibt es auch Situationen, da macht eine Bremse absolut Sinn, also im Sinne von Bremsen ist feige, solltest du auf gar keinen Fall leben, wenn du auf eine Mauer zufährst, dann macht das ganz viel Sinn zu bremsen, und wenn du auf der Autobahn bist, macht es auch schon mal Sinn zu bremsen, aber ich will mal in diesem Bild bleiben: Wenn du nach vorne willst, wenn du auf die geistliche Überholspur möchtest, wenn du dich nach vorne bewegen möchtest, dann musst du aufs Gaspedal drücken und nicht auf die Bremse, right? Und jetzt kommt die große Challenge. Jeder von uns hat massenweise Bremsen in sich, die sagen, das kannst du auf gar keinen Fall, das geht nicht. Vielleicht die anderen, vielleicht die, vielleicht der, du nicht, lass es mal lieber. Du weißt doch, es ist schon mal schief gegangen, bloß nicht. Stell dir mal vor, wenn das schief geht, jeder von uns hat so 10 Bremsen in seiner Seele und jedes Mal, wenn Gott uns challenged, dann kommt etwas und sagt, Bremsen! Und Mut bedeutet, ich bremse jetzt nicht, ich gebe Gas. Angst ist ein Bremsfaktor. Mut ist übrigens nicht die Abwesenheit von Angst. Mut haben bedeutet, wir handeln, obwohl wir Angst haben. Weißt du, wenn du sagst, ich muss erstmal alle meine Ängste loswerden, dann werde ich mutig, dann möchte ich dir Folgendes sagen: Das gibt's nicht. Du wirst nie alle deine Ängste loswerden. Du wirst nie alle die kleinen Monsterstimmen in dir loswerden. Mut ist die Fähigkeit, der Angst zu sagen, ich habe dich gehört, aber ich sage dir jetzt, halt die Klappe, ich mache das trotzdem. Ohne Mut erreichst du nicht Gottes Ziele für dich. Ohne Mut wagst du nicht irgendetwas Neues, weder geistlich noch beruflich noch familiär noch gemeindlich. Ohne Mut werden wir nie etwas wagen. Und so unser, unsere deutsche Mentalität und es ist egal, was für einen ethnischen Hintergrund du hast, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, hast du eine deutsche Mentalität. Das hat ganz viele Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Wir wollen immer zu 100% abgesichert sein. Wir versichern uns gegen alles. Du kannst in Deutschland nicht mal ein Haus besitzen, ohne dass du eine Feuerversicherung hast. Und das macht ja auch Sinn. Aber weißt du was? Diese Mentalität, sich gegen alles zu versichern, macht im Reich Gottes nicht viel Sinn, weil das bedeutet, ich werde nie mutig sein, weil es ist immer eine Option drin, dass das schiefgehen könnte. Und weißt du was? Selbst in Beziehungen, weißt du, es gibt ganz viele Leute, die kommen nicht in Beziehungen, weil, warum auch immer. Aber es gibt auch Leute, die kommen nicht in Beziehungen, weil ihnen Mut fehlt, weil ich will dir etwas sagen, wenn du in eine Beziehung hineingehst und das Ganze wird verbindlicher, dann brauchst du Mut. Sag, warum brauche ich Mut? Ganz einfach, weil du hast keine Garantie, dass du den Prinzen heiratest. Du hast keine Garantie, dass es die Prinzessin ist. Du brauchst Mut, dich auf einen Menschen einzulassen, wo du nicht weißt, wie ist der denn in 30 Jahren drauf? Wie ist die denn in 20 Jahren drauf? Du weißt es nicht, aber ohne Mut wirst du in keine Beziehung hineingehen. Und wenn du denkst, ich warte ab, bis ich den Perfekten, bis ich die Perfekte treffe, viel Spaß. Und dann kommt der Moment, wo du ihn getroffen hast und dann stellst du fest, seine Socken stinken auch. Ohne Mut wirst du kein Kleingruppenleiter. Weißt du, es gibt ganz viele Leute, die könnten eine Kleingruppe leiten und sie leiten keine Kleingruppe, weil sie nicht mutig sind. Weil sie denken, was ist, wenn die Leute nicht kommen? Was ist, wenn es langweilig ist? Was ist, wenn nach 3 Wochen die Luft raus ist? Was ist, wenn das Ganze floppt? Ich lass das mal lieber. Obwohl du alles kannst. Ohne Mut gibt es Leute, die werden nie singen. Sie können, also ich bin mutig und singe laut, aber ich kann nicht singen. Aber es gibt Leute, die können singen, aber sie sind nicht mutig, weil irgendjemand könnte sich daran stören, wie sie singen. Weißt du, ich sag meine Frau hat winzige perfektionistische Neigung, ganz winzige. Und wir haben so eine Scherzsprache gefunden. Und zwar rede ich immer von der Erbse. Kennt einer von euch die Prinzessin auf der Erbse? Die liegt so auf gefühlt 100 Matratzen und unter der 100. Matratze ist eine Erbse. Und das Cartoon dazu lautet so, irgendwas ist immer. Und manchmal sage ich auch Spaß zu meiner Frau, gell, merkst du die Erbse? Weißt du, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Aber weißt du was? Schieb was auf der Erbse, die Matratze ist großartig. Ohne Mut werden wir nicht für Kranke beten. Ohne Mut werden wir Menschen nicht von Jesus erzählen. Ohne Mut bleibst du stehen. Ohne Mut wirst du deine Lieblingssünde nicht los. Ohne Mut machst du Kompromisse, die faul sind. Mut ist nicht ein nice to have, sondern Mut ist substanziell, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Stell dir mal vor, Jesus sagt dir, verkauf, was du hast. Wenn du keinen Mut hast, wirst du es nie tun. Jesus sagt dir, geh in ein anderes Land. Predige das Evangelium, ohne Mut wirst du es nicht tun. Und weißt du was, selbst dich zu outen als Christ wirst du ohne Mut nicht tun, weil irgendetwas sagt dir, mach das bloß nicht, die Leute werden denken, du bist doof, du bist in einer Sekte, du bist uncool, du bist ein Fundamentalist, du bist homophob, du bist islamophob, du bist SPD-phob, du bist BVB-phob, du bist was auch immer phob, die ganze Welt ist voll mit Phobs. Und ich will dir mal was sagen, shit egal. Sag deiner Seele, die wieder mal kneifen will, es ist mir egal, was jemand sagt. Ich gehöre zu Jesus. Ich schäme mich nicht dafür, zu Jesus zu gehören. Und ja, ich gehöre auch zu einer Kirche. Leute outen sich für jeden möglichen Müll. Warum können wir nicht dazu stehen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir seine Kirche lieben? Ist die Kirche perfekt? Nein! Die Kirche ist ungefähr so wie deine Familie. Ja? Höhen und Tiefen, aber weißt du was? Wenn es drauf ankommt, halten wir zusammen. Ich kann mich bei meinen Mädels erinnern, die haben manchmal ein bisschen gebettelt untereinander. Kennt das einer, zwei Mädels? zwei Mädels betteln ja anders wie zwei Jungs. Das ist viel subtiler. Das geht so zwischen den Zeilen. Und wenn mal gerade wieder so eine Phase war, zwischen den Zeilen zu betteln, dann war das Beste, was uns passieren konnte, ein Angriff von außen. Weil dann stehen wir zusammen und sagen, leck mich in die Tasche, das ist meine Schwester, das ist meine Familie und nur über meine Leiche. Und so ist Kirche, oder? Da gibt es ein paar Heilige, ein paar Eisheilige, manchmal auch Scheinheilige. Aber wir sind eine Familie. Und wir sind nicht perfekt und wir tun auch nicht so, als wenn wir perfekt wären. Weißt du, guck dir mal Parteien an. Weißt du, die werden von Leuten gewählt und das ist wirklich gar nicht perfekt. Und wir reden alle davon, das kleinere Übel zu wählen. Das ist das Normalste in der Demokratie. Weißt du was? Ich wähle es, Teil einer Kirche zu sein, obwohl nicht perfekte Leute da drin sind, weil ich weiß, das Ding, Kirche, hält seit 2000 Jahren. Die Fußball-Bundesliga gibt es seit 1963. Die verschiedenen demokratischen Parteien in unserem Land gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kirche von Jesus funktioniert seit 2000 Jahren. Nicht, weil die Leute perfekt sind, sondern weil der Gründer der Kirche sie baut. Amen. Deswegen ist die Kirche unkaputtbar. Und ja, ich gehöre zur Kirche, weil ich mutig bin und weil ich lieber mit Kirche lebe als ohne Kirche. Warum sollen wir mutig sein? Nun, Gott befiehlt uns, dass wir mutig sind. Der Paradetext, den findest du in Josua 1. Ich lese das Ganze nicht komplett, um Zeit zu sparen, weil ich bin immer zu lang. Aber ich lese das Ende. Eigentlich würde ich von Josua 1 ab Vers 7 lesen, aber ich lese nur Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und wenn ich diesen Text lese, so als Deutscher, als Sensibler, als provoziere mich nicht, sag mir nicht, was ich zu tun habe, dann stelle ich fest, Gott gibt keine Empfehlung, bete mal darüber, ob du mutig sein möchtest. Eventuell prüf das mal, ob Mut auch etwas für dich ist, aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Gott sagt, ich habe dir was geboten, sei stark und mutig. Und ich frage, Gott, wie kann man denn Mut gebieten? Du kannst doch höchstens Mut empfehlen oder für Mut beten. Aber Gott sagt, Mut ist in erster Linie eine Einstellung, eine Haltung. So wie man früher sagte, Bauch rein, Pobacken zusammen, richte dich auf. Das ist eine Haltung, die sagt, hier bin ich. Und Gott sagt, ich habe dir was geboten. Das ist keine Empfehlung, das ist kein Tipp, das ist keine Idee. Ich gebiete dir was. Sei es! Sei es! Aber ich bin's nicht. Sei es! Wenn ich dir das sage, dann funktioniert das nicht. Aber weißt du was? Wenn Gott dir sagt, sei es, dann kannst du's, weil es ist kein Gefühl. Mut ist kein Gefühl. Mut ist eine Haltung und eine Einstellung. Sei stark, sei mutig. Und Josua, der hört jetzt dieses Wort dreimal von Gott, sei stark, sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark, sei mutig. Warum musste er das dreimal hören? Ganz einfach, weil seine Challenge war, er war der Nachfolger von Mose. Wer will der Nachfolger von Mose sein? Mose ist auf dem Berg und bekommt die 10 Gebote von Gott und bringt sie runter. Mose, von dem hat Gott gesagt, das ist der demütigste Mann, der auf der ganzen Erde lebt. Zu Propheten rede ich in Träumen und Visionen und Bildern und whatever. Mit Mose rede ich von Angesicht zu Angesicht. Huh. Mose macht Bäm und das Meer teilt sich. Mose sagt dem Pharao, let my people go. Und wenn er nicht in die Gänge kommt, dann gibt es 10 Plagen. Und jetzt kommt Josua. Was hatte Mose für eine Berufung? Nun, der brennende Busch. Puh. Mose, ha. Du bist berufen. Ich? Ja, du. Und Josua hatte keinen brennenden Busch, der hatte nur einen Mentor. Mose. Und was er gemacht hat, ist Mose zu dienen. Und jetzt sagt Gott, jetzt wirst du der Nachfolger von Mose. Und ich hätte gesagt, klar, mache ich, kann ich auch einen Busch haben. Oder so ein Stab wie Mose, bing. Kannst du dich in seine Ängste, in seine Gefühle hineinversetzen? Ha, ich kann das nicht. Mose. Und Gott sagt, sei mutig, das ist mein Befehl an dich. Und heute sagt Gott dir auch was. Warte nicht auf eine Prophetie, auf eine Weissagung, auf eine Predigt, auf ein besonderes Gefühl. Sei mutig. Don't wait. Und dann sagt das Volk zu ihm in Vers 18, hey, klar, wir sind mit hier, you are the leader, aber wir haben eine Bedingung. Nicht sei clever, sondern sei mutig. Weil Mut infiziert andere, mutig zu sein. Angst infiziert andere, ängstlich zu sein. Mut ist ein Virus. Angst ist ein Virus. Und das Blöde ist, wir spreaden entweder Mut und Vertrauen oder wir spreaden Angst. Beides bleibt nie bei dir. Du sagst, das ist mein Problem mit meiner Angst. Nein, du wirst andere infizieren. Sagen, das ist mein Mut. Nein, das ist nicht dein Mut, sondern du wirst andere infizieren, weil wir alle sind Leiter. Wir alle sind Menschen, die beeinflussen. Und hier ist auch ein Dreiklang. Gott sagt ihm dreimal, sei mutig, sei mutig, sei mutig. Das Volk sagt ihm, sei mutig. Und hier siehst du auch das, was du für ein gesundes geistliches Leben brauchst. Du musst selber was von Gott hören, aber du brauchst auch Menschen, die dich ermutigen. Das ist ein Grund, warum ich zu einer Kirche gehöre. Weil Gott ermutigt mich und wenn ich es manchmal nicht gebacken kriege, habe ich Leute in meinem Umfeld, in meiner Kleingruppe, unter meinen Freunden, die zu meiner Kirche gehören, die mich ermutigen. Wir brauchen Gott, der uns sagt, sei mutig. Das ist eine Einstellung. Und wir brauchen das Volk Gottes, Mitchristen, Freunde, Kleingruppe, Leiter, Seelsorger, Therapeuten, wer auch immer, die auch uns ermutigen, die richtigen Schritte zu gehen. So, manche sind hyperspiritual. Mir reicht es, wenn Gott mir das sagt. Und weißt du was? Die Bibel ist down to earth. Gott spricht zu dir und Gott ermutigt dich auch durch seine Leute. Es ist sowohl als auch. Wir lieben nicht nur Gott, wir lieben auch Menschen. Wir lieben nicht nur Menschen, wir lieben auch Gott. Das macht Kirche aus. Gott redet zu dir persönlich und Gott redet zu dir durch andere Mitchristen, die dich ermutigen. Das ist Kirche. Was ist denn Ermutigung? Fragen wir wieder Wikipedia. Ermutigung bedeutet Mut machen durch andere. Weißt du was? Wir alle brauchen Menschen, die uns ermutigen, wenn wir gerade nicht mutig sind. Und ermutigen bedeutet Mut machen durch andere. Und ich möchte dich fragen, bist du ein Ermutiger oder ein Entmutiger? Also der Teufel ist immer ein Entmutiger. Sollte Gott gesagt haben? Bestimmt nicht. Aber Gott ist ein Ermutiger. Ich glaube, wenn wir als Christen lernen, uns Mut zuzusprechen, uns zu ermutigen, könnten wir den coolsten Ort, damit meine ich nicht ein Gebäude, damit meine ich uns, als Kirche, als Kleingruppe, wir könnten einen Ort kreieren, wo Menschen zu Hunderten oder zu Tausenden kommen wollen. Warum? Weil wenn du Ermutigung als Kultur hast, dann ist die Kirche immer anziehend. Wir leben in einer Kultur, die ist nicht ermutigend. Es wird gecancelt, darfst nichts mehr sagen. Und wenn du einen Fehler machst, mach mal in Deutschland einen Fehler. So ein Fehler kann 30 Jahre zurückliegen. Wenn das irgendeiner rauskriegt, die Medien werden dich bashen bis zum Anschlag. No mercy. Du hast einen Fehler gemacht, du hast einen falschen Satz gesagt und wir werden dich auf diesen falschen Satz festnageln den Rest deines Lebens. Du musst büßen. Was für eine kranke Kultur. Weißt du, wenn Gott so wäre, dann würden wir alle in die Hölle fahren. Gott ist ein Ermutiger, der sagt, du hast einen Fehler gemacht und er sagt, tu Buße, denk um und try it again. Ich habe ganz schrecklich gesündigt. Der Herr vergibt dir aber mach es nicht wieder. Ich schaff das nicht. Und Gott sagt, du schaffst das. Ich habe was falsch gemacht. Und Gott sagt, meine Gnade ist dafür da, damit es weggewischt wird. Try it again. Weißt du, Gott ist in erster Linie ein Vater, ein liebender, guter Vater. Und weißt du, wie Väter sind? Und ich schließe die Mütter damit ein. Ich kann ja nicht immer das Beispiel perfekt darstellen. Mütter sind großartig und wir haben in ihnen gewohnt 9 Monate und die tiefste Beziehung gehabt. Mama. Aber ich muss jetzt das Beispiel Papa nennen, okay? Fair. Bitte keiner ausgeschlossen sich fühlen. Da kommt das Kind steht und will laufen lernen. Nun, was ist der Job der Eltern? Du kannst nicht für das Kind laufen, ne? Aber dein Job ist, das Kind zu ermutigen. Jetzt will das Kind von Sessel zu Sessel laufen. Und was macht es? Bom, es fällt hin. Deutsche Kultur wäre, sag mal, wie blöd bist du denn? Guck mal, so geht das. Meine Fresse nochmal, du. Schon wieder hingefallen. Ich muss was imposten. Kind ist hingefallen. Das macht doch keiner. So, was machst du? Du sagst, steh wieder auf. Hier ist mein Händchen. Oh, 2 Schritte, du bist ein Hero. Rationell würde ich denken, 2 Schritte und du bist ein Hero. Bist du nicht ein bisschen drüber? Nee, du bist gar nicht drüber. Come on, du schaffst es. Nochmal, nochmal. Und irgendwann kann das Kind von Sofa zu Sofa laufen mit solchen Schritten. Und du sagst, wow. Das ist nicht albern, das ist Gott. Und wer will das Kind unten halten? Oh, du bist hingefallen. Das ist der Teufel. Aber versuch das mal umzudrehen auf die Kultur, in der wir leben. Stell dir mal vor, wir wären die größten Ermutiger in unserer Klasse, in unserer Uni, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie. Wir sollten eine Kultur der Ermutigung haben, weil Ermutigung bringt Leute nach vorne. Wenn wir sie auf ihre Fehler reduzieren und immer kleinreden und klein machen, dann machen wir Menschen kaputt. Ich habe noch nie von Menschen gehört in der Seelsorge, die gesagt haben, und jetzt hört das bitte richtig, der Klaps auf dem Popo, nicht der blaue Fleck, nicht das Windelweichprügeln, nicht der Gürtel, der Klaps auf dem Popo, habe ich noch nie gehört, dass Leute sagten, das hat mein Leben kaputt gemacht. Aber weißt du, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die gehört haben, du kannst nichts, du bist mein Sargnagel, mit dir wird das nie was. Wenn du nicht da wärst, dann würde es mir viel besser gehen. Damit laufen Leute Jahre und Jahrzehnte rum. Einfache Worte, ich will dir was sagen. Alive Church, ihr seid eine mutige Church. Wo auch immer ihr seid, macht Menschen groß, zieht sie nicht runter. Sprecht ihnen Mut zu, sagt es ihnen, weil unser Gott ist der größte Ermutiger des Universums. Er ist ein Vater, er ist ein Supporter und selbst der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Freunde, ich sag euch was, wenn wir das leben, werden Menschen fragen, woher kommt deine Einstellung? Und dann sagst du nicht, ja, tschakka, ich bin halt so positiv, tschakka, 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 uhuhu. Sondern ich habe einen Gott, der mich ermutigt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Gott kennenlernst. Er ist kein Moralist, er ist ein Ermutiger. Heißt das, wir alle machen, was wir wollen? Nein, er ermutigt mich ja auch permanent, aus den Verhaltensmustern rauszukommen, die mich kaputt machen. Das nennt die Bibel Sünde. Warum ist Gott gegen Sünde? Ganz einfach, aus dem gleichen Grund, warum Eltern dagegen sind, dass ihre Kinder ihre Pfoten auf die heiße Herdplatte legen. Wenn ich sagen würde, oh, guck mal, die schöne heiße Herdplatte ist so schön rot, leg doch mal die Hände drauf. Ich will nicht, dass du irgendetwas verpasst in diesem Leben. Guck mal, dieses herrliche Rot, schau es dir nochmal an und jetzt deine Hand da drauf, dann müsste ich ja angezeigt werden. Es gibt nur einen Grund, warum ich für meine Kinder nicht wollte, dass sie ihre Hand auf die Herdplatte legen, weil ich wollte sie bewahren vor dem Schmerz. Aber sie haben das nicht verstanden. Das ist doch so schön rot, das blinkt so schön. Das ist wie mit Süßigkeiten. Papa, kann ich jeden Tag anstatt Schwarzbrot Schokolade essen? Nein. Aber gefühlt mag ich Schokolade viel lieber, verstehe ich. Du kriegst auch manchmal Schokolade, aber nicht jeden Tag. Warum mache ich das? Weil ich es ihnen nicht gönne, ich das Geld nicht ausgeben will. Blödsinn. Weil ich weiß, Schokolade ist großartig, aber nicht jeden Tag. So, wenn du verstehst, wie Gott ist, dann weißt du, wenn er zu irgendetwas Nein sagt, dann will er dich einfach davor bewahren, dass du dich verbrennst. Weil du wirst den Schaden haben. Ihm geht's immer noch gut. Aber das ist ein ganz anderer Spirit als Fehler, bumm! Für manche ist Gott ein Polizist, immer auf dem Weg Knöllchen zu verteilen. Aber Gott ist kein Polizist, Gott ist ein Vater. Es ist ein Riesenunterschied. Was hält uns eigentlich ab, mutig zu sein? Ich suche dauernd die Uhr. Ich brauche eine Uhr. Ich bin Attractional Pastor. Ich brauche Uhren. Was hält uns eigentlich ab, mutig zu sein? Nun, was uns abhält, mutig zu sein, ist, neben dem, dass Leute uns etwas gesagt haben, was nicht ermutigend ist, ist in der Regel unsere Vergangenheit. Das Problem ist, jeder von uns hat eine Vergangenheit. Jeder von uns hat schon mal erlebt, dass etwas nicht funktioniert. Jeder von uns hat diese kleine Stimme, das wird doch nicht. Kennst du diese Stimme? Sie sitzt bei jedem im Ohr. Wie so eine Soufflöse. Wird sowieso nicht. Lass das, mein Lieber. Du nicht. Die anderen schon. Es ist schon mal aufgefallen, dass die Stimmen in uns, die keiner hört, ich rede jetzt nicht von ganz durchgeknallten Menschen, ich rede von dir und von mir, die Stimmen in uns, die keiner hört, dass sie manchmal unglaublich laut sind. Manchmal liege ich im Bett und diskutiere richtig intensiv mit allen Emotionen in meinem Kopf mit Menschen, die gar nicht da sind. Kennt das jemand? Weißt du, manche reden noch mit ihren Eltern, die schon lange gestorben sind, weil sie denken zu wissen, was sie dazu sagen würden und sie wollen sich rechtfertigen. Ich diskutiere manchmal mit Leuten aus meiner Kirche. Die sind gar nicht da. Das ist nur im Kopf. Weil ich denke, sie finden irgendwas blöd, was ich gemacht habe und ich versuche ihnen in meinem Kopf zu erklären, dass das ja gar nicht so schlimm ist, dass ich es gut gemeint habe. Sie haben diese Frage gar nicht gestellt. Sie sind gar nicht anwesend, aber in mir sind sie alle anwesend. Diese Stimmen sind viel gefährlicher als alles andere. Weil das will dich runterziehen, das will dich festhalten. Das will dich in diesem Boot halten, wo nichts abgeht, wo immer alles gleich ist, während Jesus auf dem Wasser steht und sagt, komm. Aber das geht nicht. Nee, das geht auch nicht, aber mit Jesus geht das. Und ich möchte dir Folgendes sagen, ist egal, wie entmutigend deine Vergangenheit war, sei mutig, lass deine Vergangenheit nie deine Zukunft bestimmen. Weißt du, was das Schöne an Vergangenheit ist? Sie ist vergangen. Weißt du, was das Schlimme an Vergangenheit ist? Wenn du die Vergangenheit nicht loslässt, wird die Vergangenheit deine Zukunft dominieren. Manche Leute bewegen sich keinen Schritt nach vorne, weil ihre Vergangenheit so laut ist. Irgendein Satz, irgendein Versagen, irgendein Muster, irgendeine Prägung, irgendeine kulturelle Identität. Und die Vergangenheit umklammert uns so sehr. Und Jesus sagt heute, sei mutig, verlass das, was dich klammert. Vergess, was da hinten liegt. Das kannst du nie wieder verändern. Aber deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Deine Zukunft hat einen Namen und der Name heißt Jesus. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Der Hauptgrund, und das ist mein letzter Gedanke, und das Team darf schon kommen. Der Hauptgrund, warum wir mutig sein dürfen, ist der gleiche Grund wie bei Josua. Gott sagt ihm nicht nur, sei mutig, sondern Gott sagt ihm, ich bin mit dir. Der Hauptgrund, warum du mutig sein darfst, ist, Gott ist mit dir. Er ist Immanuel. Das ist nicht nur für Weihnachten. Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Paulus sagt, Römer 8, Gott ist für uns. Er spielt in deinem Team. Er ist nicht bei den anderen. Er ist mit dir. Er ist bei dir. Und er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich bin bei dir. Ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht zu spät kommen. Ich werde dich nie fallen lassen. Ich bin mit dir. Das ist das Ermutigendste, das ich kenne. Was für ein herrlicher Gott. Er ist mit dir durch Jesus Christus. Jesus ist Gott, ist mit uns. Wenn du das verstehst, by the way, dann verstehst du Prophetie. Weißt du, was Prophetie zu 90% ist? Ermutigung, Inspiration und Anfeuern. Ja, auch manchmal Korrektur. Aber selbst das Wort für Ermahnung im Kontext von Prophetie, unser Altpräses sagte im Griechischen, das habe ich behalten, meint das ermutigende Ermahnung. Es ist eine Ermahnung, aber am Ende mit einer Ermutigung, wie ich da rauskomme. Dann verstehst du, warum Prophetie so wichtig ist. Weil Prophetie ist nichts anderes als der ermutigende Zuspruch Gottes für einen Menschen. Und wie oft habe ich gesehen, wie Menschen geweint haben, nachdem sie getroffen wurden von einem ermutigenden Zuspruch Gottes für ihr Leben. Und warum weinen wir denn manchmal? Wir wissen doch, Gott kennt uns und er ermutigt uns. Aber in dem Moment wissen wir, dass er es wirklich weiß, wie es uns geht. Dass ich nicht nur eine von 8 Milliarden bin, sondern dass er mich bei meinem Namen gerufen hat und mir sagt, du bist mein. Deswegen sollte die Kirche prophetisch sein. So konkret wie nur irgendwie möglich. Weil wir alle haben mehr Potenzial als das, was wir leben. Und Gott kitzelt es heraus, indem er uns stark redet, um unser Potenzial zu entfalten. Weil in uns allen ist mehr drin, als andere Leute bei uns sehen, als wir selber sehen. Zwar nicht mit Ellbogen, hey, mich hat wieder keiner entdeckt und ich werde immer übersehen. Achtung, das ist übrigens Opfermentalität. Opfermentalität bringt dich nirgendwo hin. Ja, weißt du, ich will ja schon seit 20 Jahren da singen, aber mich sieht ja keiner. Achtung, Opfer, du kommst nicht durch Opfer dahin. Und andere Leute, hier, mich sieht keiner. Und dann, weil man keinen Stress haben will, dann wirst du gesehen. Nein, wenn Gott mit dir ist, musst du keinen Menschen manipulieren, um irgendwo hinzukommen. Und du musst auch keinen Ellbogen benutzen, um andere wegzuhauen, sondern du lebst im Vertrauen, dass Gott zum richtigen Moment die richtigen Türen aufmacht und die falschen Türen schließt. Weil wen der Herr erhöht, der kann ganz entspannt sein und sagen, hey, Gott hat mich hierhin gebracht. Wer sich selber dahin bringt, muss immer aufpassen. Du hast dich selber dahin gebracht und du musst aufpassen, dass bloß keiner dir deinen Platz wegnimmt. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das gibt dir den Mut zu sagen, ich kann auf Gott warten, er wird mich nicht übersehen. Ich werde dahin kommen, selbst wenn ich David bin, der 8. Sohn, der bei den Schafen ist, den keiner sieht, der nicht auf der Salbungsveranstaltung war. Aber du kannst nicht übersehen werden, wenn du Gott vertraust. Das gibt dir so viel Confidence. Lass uns für einen Moment die Augen schließen. Ich möchte eine ganz wichtige Frage stellen. Die wichtigste, und dann stelle ich auch noch eine zweite Frage. Auch wichtig, aber nicht die wichtigste. Die wichtigste Frage ist, kennst du Jesus? Damit meine ich nicht, ob du für wahr hältst, dass es ihn gibt. Damit meine ich auch nicht, dass deine Eltern das glauben. Damit meine ich auch nicht, ob du in Kirche aufgewachsen bist oder ob dich jemand eingeladen hat, sondern hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus, dass du sagst, ja, das kenne ich, wie er mich ermutigt. Und wenn du sagst, ich weiß nicht genau, ob ich das habe, dann ist die Tendenz eher so, dass du es nicht hast. Weil wenn mir einer sagen würde, sag mal, kennst du deine Frau? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Nun, vorgestern Abend. Ich weiß, was wir gemacht haben. Ich weiß, wann wir geheiratet haben. Am 3.3. Und am 4.3. haben wir kirchlich geheiratet. Es ist meine Frau, ich kenne sie. Und wenn du das nicht sagen kannst, dass du Jesus kennst, dann möchte ich dir Folgendes einladen, sagen. Du bist eingeladen, ihn kennenzulernen. Vielleicht sagst du, ich war mal bei Jesus und habe mich irgendwie von ihm abgewandt, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht, mit Menschen gemacht, wie auch immer. Da möchte ich dir Folgendes sagen, lass doch diese schlechten Erfahrungen nicht deine Zukunft mit Jesus vermiesen. Jeder macht schlechte Erfahrungen mit anderen Christen. Aber das definiert nicht dein Christsein, weil du glaubst in erster Linie an Jesus und nicht an andere Menschen. Du glaubst auch nicht an eine Kirche. Du bist in einer Kirche, weil du an Jesus glaubst, nicht weil die Kirche so perfekt ist. Vielleicht hast du aber auch Dinge getan, die nicht gut sind. Und du denkst, kann Gott mich annehmen? Er weiß doch, was alles in meinem Leben war. Und hier kommt das hinein. Gott liebt dich, auch wenn du sein Feind bist, weil er liebt dich wegen seiner Liebe, nicht wegen deinem Wohlverhalten. Und Jesus hat alles weggenommen, was dich von Gott trennen kann. Und ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es irgendjemanden hier heute Mittag, der sagt, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte in Zukunft mit Jesus, dem größten Ermutiger des Universums, leben. Oder ich habe diese Entscheidung mal getroffen und ich habe mich davon wegbewegt und ich möchte das heute nochmal festmachen. Wenn du das willst, dann möchte ich dich einladen, da wo du bist, wenn alle Augen geschlossen sind, gib mir doch einfach ein kurzes Zeichen, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Sag, das bin ich, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte wiederum eine Entscheidung für Jesus treffen. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, heute möchte ich eine Entscheidung treffen? Dann da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Ich weiß, dass ich dich ins Gebet einschließen darf. Dankeschön. Dann lade ich all die Leute ein, die ihre Hand gehoben haben, dass sie jetzt mit uns gemeinsam ein Gebet beten. Und in diesem Gebet laden wir einfach Jesus das erste Mal oder ganz neu ein. Und wir helfen dir, indem wir alle laut mitbeten und das Gebet einmal wiederholen, was ich jetzt für uns gemeinsam spreche. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich möchte jetzt mit dir leben. Amen. Amen. Vielleicht gibt es einen nächsten Schritt, den du gehen solltest. Eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, komm auf jeden Fall wieder jeden Sonntag 11 Uhr, weil Christsein ist ein Mannschaftssport, das machen wir immer gemeinsam, das ist wie Familie, das ist wie Herde, alleine geht das nicht. Komm auf jeden Fall wieder und bestimmt wird einer der Pastoren dir gleich noch sagen, hey, wo du dich vielleicht melden kannst, wo jemand für dich betet oder wie auch immer. Und jetzt möchte ich noch ein Gebet sprechen für all die Leute, die sagen, hey, du hast mich erwischt. Ich möchte mutiger sein, sonst gehe ich meine Schritte nicht. Ich weiß, welche Schritte ich gehen soll, aber irgendeine Stimme hält mich davon ab. Ich möchte euch segnen. Dann steht doch einfach auf und wenn du aufstehst und sagst, Ich will ein mutiges Mädchen sein, eine mutige Frau, ein mutiger Junge, ein mutiger Mann. Ich will mutig sein, obwohl es so viele Stimmen in mir gibt, die sagen, das geht nicht. Dann steck doch einfach deine deine Hand deinem Gott entgegen. Vater, und ich bete für all diese kostbaren Männer und Frauen Gottes. Und ich spreche ihnen das jetzt zu, was du Josua zugesprochen hast. Sei stark, sei mutig, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Und im Namen Jesus sagen wir, Angst, Verletzungen, Flüche, ich breche euch im Namen von Jesus Christus und ich setze das Volk Gottes frei, mutig zu sein im Namen Jesus, weil Gott ist mit dir. Wir lassen die Vergangenheit los und wir sagen, wir sind mutig und wir werden diese Welt ein Stück weit verändern durch die Gegenwart von Jesus in uns und wir werden unsere Schritte gehen im Namen von Jesus. Und wenn du das glaubst, dann gibst du dem Herrn jetzt einen megamäßigen Applaus. Applaus